Legen wir los, oder?
Ja, herzlich willkommen zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Dena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Heute sprechen wir über Brand Assets und wie man besonders starke Brand Assets identifizieren kann.
Und bevor wir ins Detail gehen, starten wir wie immer erstmal mit unseren drei Antworten.
Antwort 1. Starke Markencodes brauchen die Sicht der Konsumentin und nicht nur die des Marketings.
Antwort 2. Bekanntheit und Einzigartigkeit von Brand Assets lassen sich leicht messen, und das sollte man auch regelmäßig tun.
Und Antwort 3. Weniger ist mehr. Fokussiert euch auf die wirklich einzigartigen Assets, die bekannt sind, und arbeitet mit denen.
Der Dialego Podcast.
Ja, wie kommen wir auf das Thema Brand Assets? Das begleitet uns jetzt mittlerweile seit 2, 3 Jahren intensiver, seitdem wir uns mit Ehrenberg Bass, mit Mental Availability beschäftigen. Da stolpert man dann auch sehr schnell über das Thema Brand Assets. Es ist kein neues Thema, aber da nochmal aufgekommen. Und jetzt heute sprechen wir darüber, weil wir auf einen Artikel gestoßen sind, der erschienen ist, ich glaube im Frühjahr irgendwann, den wir auch verlinkt haben in der Einladung, wo es darum ging, wie wichtig es ist, dass man Brand Assets auch misst und weiß, wie sie wahrgenommen werden von Kunden und Kundinnen. Und sich nicht nur darauf verlässt, was man dann selbst denkt, was die wichtigen Brand Assets, also Markencodes, für die eigene Marke sind.
Das hast du sehr schön aufgezeichnet, dass wir gar nicht, das gehört nicht zur Grundausbildung eines Marktforschers, eine Brand Asset Studie durchzuführen. Das machen wir gar nicht so oft, haben wir festgestellt, obwohl wir viel auch im Bereich der Markenforschung unterwegs sind, aber so oft kommt das gar nicht vor, dass es dazu eine reine Studie gibt. Und wir haben auch mal überlegt, warum. Und vielleicht ist das genau der Grund, dass die meisten Menschen, die im Marketing arbeiten und dafür verantwortlich sind, eine Marke zu führen, das so als Bauchgefühl haben, was macht denn meine Marke aus, was muss ich pflegen und so weiter. Wir kriegen das ganz oft mit, wenn wir Packungstests machen und so weiter, geht es immer darum, ob das zur Marke passt und ob das auch die Werte widerspiegelt. Dennoch ist das was anderes, ob man weiß, welche Assets sind es denn wirklich, die die Marke unterscheidbar machen. Und dazu wird wenig geforscht. Ich glaube, weil es gar nicht so präsent ist, dass man wirklich die KonsumentInnen dazu befragen sollte und auch mal hören sollte, was nehmt ihr denn bei den Marken wahr? Was macht diese Marke aus und woran ist sie denn erkennbar?
Und was ich super interessant fand in der Studie, dass die Marketing-Experten die Bekanntheit generell überschätzen. Also sie denken, ja, jeder kennt irgendwie meine Markencodes, aber die Einzigartigkeit sogar unterschätzen. Also dass sie denken, boah, das wird bestimmt auch anderen Marken zugeordnet, und gar nicht wissen, wie einzigartig bestimmte Markencodes für ihre Marke sind. Und dass da wirklich ein richtig signifikanter Unterschied festgestellt wurde, im Vergleich dazu, wenn man dann KonsumentInnen befragt.
Vielleicht sollten wir einmal kurz einsteigen und nochmal jedem in Erinnerung rufen, was man so unter Brand Assets versteht. Das sind also Markenelemente, die neben dem Markennamen die Marke formen, das Markenbild formen und eindeutig erkennbar machen. Also zum Beispiel Logos, dann eben ohne Markenname, Farben, Schriftarten, Formen, Slogans, Personen, Soundlogos. Wir haben auch gerade mal überlegt, in der Marktforschungsbranche ist es sicherlich auch die Person, die nach außen viel kommuniziert und oft zu sehen ist, auch die formt nachher das Bild der Marke mit und kann so quasi zu einem Brand Asset gezählt werden. Aber auch natürlich Testimonials.
Auf jeden Fall. Und wir können ja vielleicht mal überlegen, was uns jetzt einfällt. Was sind so ganz starke Brand Assets? Das erste Beispiel, was man immer überall liest, ist das McDonald's M. Das heißt, wenn man dieses M irgendwo sieht, dann denken alle an McDonald's und denken nicht nur an McDonald's, sondern haben vielleicht auch schon sogar den Geruch in der Nase oder kriegen Lust auf die Produkte und dort zu essen. Also verbinden damit auch schon eine Emotion.
Also ich verbinde gerade Störche damit.
Ja.
Ich habe bei so einem Autohof, wo diese riesigen Schilder in der Luft sind, ein Storchennest in dem großen M gesehen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das mit der Connection bist du wahrscheinlich relativ einzigartig,
Als
aber
ich auf diesem Autohof war.
ja. Das ist ein Beispiel für ein Logo-Element, ne? Was
Wir haben noch ganz überlegt in Deutschland, also viele Beispiele, die man so finden kann, sind aus Amerika, aber in Deutschland ist sicherlich eine Marke sehr stark und das ist die Telekom, die sowohl mit ihrer Magenta-Farbe und kaum jemand nennt seine Farbe sonst Magenta, also sonst ist es Pink, aber die haben sogar einen eigenen Namen für die Farbe und auch mit ihrem Soundlogo. Also jetzt darf jeder, der zuhört, einmal kurz überlegen, wie das Logo, Soundlogo ist und dieses Di-di-di-di-di. Das hat ja wahrscheinlich jetzt wieder jeder im Ohr. Sehr starke Assets.
Und wir haben auch im Vorhinein darüber gesprochen, was ist denn mit Farbe, ne? Wie funktioniert das in verschiedenen Branchen? Zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel hat man häufiger das Problem, dass Farben mehrfach vergeben sind. Ne? Dass wenn man jetzt irgendwie mit Rot unterwegs ist, dann ist man nicht sehr einzigartig, sondern da sind viele mit unterwegs. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das auch verwendet und zumindest auch wissen, wie einzigartig denn diese Farbe als Brand Asset wahrgenommen wird.
Genau, sie ist vielleicht nicht stark für die einzelne Marke, trotzdem kann man sie halt auch nicht einfach so über den Haufen werfen, weil Farben so unglaublich wichtig sind, um Marken zu erkennen. Also, wenn man rot sieht, denkt man wahrscheinlich eher an Rewe und an Kaufland, aber nicht an Edeka. Und das wäre was anderes, wenn die auf einmal eine andere Farbe hätten. Und deswegen gibt es da so eine Grauzone. Man muss sicherlich einiges beibehalten, aber man darf nicht glauben, dass das einzigartige Elemente sind, die nicht zu einer Verwechslung mit der Konkurrenz führen würden. Das sehe ich auch oft im Bierbereich, wo Farben auch wichtig sind. Wir hatten da zum Beispiel mal ungestützt gefragt, was man mit denen assoziiert. Und tatsächlich hing es auch von der Markenstärke ab, ob man sich an vieles erinnert. Und auch starke Marken wurden zum Teil nicht mal bei der Hälfte irgendwie ungestützt, wurde was gesagt. Also das heißt, es ist auch gar nicht so präsent für die Konsumentin, was es ist. Und am präsentesten sind es Farben. Ja, und im Bierbereich sind es halt leider ganz oft sowas wie Grün, Gold und Silber. Also Farben, die sehr austauschbar sind, die aber oftmals fürs Kategorienverständnis oder Einordnung wichtig sind. Da muss man also so ein bisschen ja rausfinden, was gut funktioniert. Und wenn ich also eine Marke bin, die sich wandeln möchte, muss ich erstmal rausfinden, auf welche Assets darf ich nie im Leben verzichten, welche muss ich beibehalten, um überhaupt so ungefähr in der Kategorie richtig erkannt zu werden und welche kann ich auch einfach mal über Bord werfen und vielleicht austauschen.
Was ich auch ganz spannend finde, das muss nicht immer ein Logo sein oder ein Soundlogo oder eine Farbe, sondern es kann auch eine Form sein. Also wir denken immer an Rittersport, quadratische Form, ganz sicher ein sehr wichtiges Brand Asset für die Marke. Toblerone, ich glaube auch, wenn man die Form sieht von Toblerone, denkt man sofort an die Marke. Da muss nicht viel dabei sein, das funktioniert ohne jegliche Farbe, ohne jegliches Logo.
Was uns oft oder wo wir das mit den Brand Assets oft ansetzen, ist im Bereich der Packung oder der Packungstest, dass wir dort also auch prüfen, ob die Marken schnell erkennbar sind. Und das ist also eine wichtige Funktion von diesen Brand Assets. Ansonsten, es geht immer um die intuitive Wiedererkennbarkeit. Also auch, dass die Werbung gut funktioniert und auch sofort die Marke in den Köpfen verankert und nicht nur unterhaltend oder informativ ist.
Deshalb hängt es ja auch so stark zusammen mit der mentalen Verfügbarkeit. Also wenn man sich mit dem Konzept der mentalen Verfügbarkeit auseinandersetzt und sagt, je höher die mentale Verfügbarkeit einer Marke, desto erfolgreicher wird sie sein, dann gehört dazu nicht nur, dass man viele verschiedene Category Entry Points möglichst häufig besetzt, sondern dass man die Marke auch erkennbar macht. Und das ist genau das, was du sagst. Dazu gehören einfach auch gute Brand Assets.
Ja, und was bedeutet das fürs Marketing? Die müssen erstmal aufgebaut werden oder Oder wer sie schon hat, der muss sie pflegen. Also man muss sie auch immer wieder benutzen, weil sie sonst in Vergessenheit geraten und dann eben nicht mehr funktionieren. Aber bevor man weiß, was man pflegen muss, muss man vielleicht auch erstmal herausfinden, was von meinen ganzen Markenelementen ist denn wirklich stark und unverwechselbar und macht mich so einzigartig im Vergleich zur Konkurrenz.
Und da können wir jetzt vielleicht den Theorieteil so ein bisschen abschließen. Das, was wir, ja, was wir alle von Aaron Beck-Buss gelernt haben. Es gibt auch das Buch Distinctive Brand Assets von Jenny Romaniuk sehr zu empfehlen, sich da auch mal reinzulesen. Aber was wir ja heute machen wollen, ist eigentlich, was bedeutet das jetzt für uns als Marktforschende? Wie müssen wir uns damit beschäftigen? Und wir sehen im Moment so zwei Anwendungsfälle. Das eine ist, sich im Vorhinein damit beschäftigen, wenn man vielleicht auch Assets stärker machen will, einführen will, vielleicht überhaupt erstmal entwickeln will. Wie wirken die? Nicht auch das marktforscherisch begleiten und pretesten und schauen, was kann ich denn damit für eine Botschaft vermitteln und vielleicht auch ganz banal, gefallen die denn oder wie gut gefallen sie denn überhaupt?
Also man kann da auch mit offenen Fragen rankommen, so welche Assoziation kommen dir oder welche Botschaft kommt, wird dort vermittelt, um zu erkennen, ob in einem Asset überhaupt Potenzial drin steckt, dass man damit eine positive Emotion auslösen könnte. Und wenn sie stattdessen irgendwie fragwürdig, altbacken oder irgendwie unsympathisch wirkt, dann sehe ich da kein Potenzial drin, dieses Asset weiter aufzubauen.
Man kann sich auch zum Beispiel ganz viel damit beschäftigen, haben wir auch schon getan, wie Farben wirken. Ne? Wenn man es ganz grundlegend angehen will, dann haben Farben einfach unterschiedliche Wirkungen und man muss schauen, was passt denn zu dem, was ich vermitteln möchte. Und der zweite Punkt, auf den wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer eingehen, ist eigentlich den Erfolg zu tracken oder zu schauen, wie stehen denn meine Assets da und sind die denn wirklich so stark, wie ich das denke? Oder sind vielleicht sogar Assets stark, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe, die ich viel mehr verwenden sollte?
Ich glaube, das, was du gerade ankündigst und wo wir gleich drauf eingehen, kann aber auch am Anfang einer Entwicklung stehen, dass man erstmal sagt, wie ist der Status quo, was sind meine Assets, wie stark sind die auch im Vergleich zur Konkurrenz, die sollte man unbedingt immer mit reinnehmen und danach guckt, was will ich denn weiterentwickeln oder neu entwickeln, ist es überhaupt nötig?
Ja, auf jeden Fall. Nur dann muss es irgendwie schon Assets geben, ne? Also es kann ja.
Aber ich glaube, die meisten, die hier heute zuhören, die haben eine
Auf jeden
Marke
Fall,
schon.
auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht schauen wir mal rein, wie dann so ein Ergebnis aussieht. Vielleicht macht es das am greifbarsten.
Also grundsätzlich starten wir mit einer quantitativen Befragung in einer breiten Zielgruppe. Es ist echt die Frage, ob es Nutzer sind oder also der Kategorie sind oder auch noch breiter, wenn man also wirklich bevölkerungsweit befragen möchte. Und die fragt man dann zu verschiedenen Assets. Und diese sind so aufbereitet, dass da halt nicht überall die Marke drinsteht, also möglichst gar nicht, sondern es wirklich nur die Elemente sind, die rund um diesen Markennamen verwendet werden.
Es ist ein bisschen wie diese Brettspiele, wo man, also es gibt auch so Markenquiz, ne, wo dann die Logos irgendwie ein bisschen verzerrt sind oder nur die Farben dargestellt sind und man muss erraten, welche Marke das ist. So ähnlich funktioniert auch so eine Brand Asset Studie.
Ja, es ist so ein bisschen wie auch ein Etikett auseinanderschneiden,
Ja.
Dinge ausblenden, damit man halt nur bestimmte Aspekte noch drauf hat.
Ja. Und das Schöne ist, dann das zu messen, wie diese Assets wirken, ist wirklich sehr, sehr einfach. Das heißt, wir zeigen die, und wir fragen danach, welchen Marken sie zugeordnet werden. Also das ist eigentlich die Kernfrage, die dahinter steckt. Man zeigt das Asset und sagt, mit welchen Marken verbindest du diesen Markencode oder dieses Logo, was auch immer. Und daraus lassen sich zwei Kennzahlen berechnen. Wir haben ja auf der X-Achse die Uniqueness und auf der Y-Achse Fame. Fangen wir auf der Y-Achse an, Fame. Ist einfach der Anteil der Konsumentinnen, die einen bestimmten Markencode mit der Marke verbinden. Und dann haben wir auf der X-Achse die Uniqueness. Das sind die diesen Markencode nur mit einer Marke verbinden. Also man Das ist eine Multiple-Choice-Frage, ne? Wenn wir die Frage lila die Farbe lila zeigen, dann können die Leute sagen, ja, ich verbinde das mit Milka, aber vielleicht auch mit Lind und vielleicht auch mit Rittersport. Und Uniqueness sind dann die, die es nur mit Milka verbinden. Und wie das oft so ist in so einem Scatterplot, oben rechts ist der goldene Quadrant. Da möchte man hin mit einem Brand Asset oder dann hat man ein Distinctive Brand Asset. Wenn die Uniqueness hoch ist und die Bekanntheit hoch ist, dann sollte man dieses Asset auf jeden Fall nutzen. Wenn man es nicht mehr nutzt, geht es aber auch verloren über die Zeit. Deshalb ist so wichtig, auch immer wieder zu messen, weil das verändert sich. Und sobald man ein Asset aus den Augen verliert und nicht mehr verwendet, wird es auch nicht mehr in den Köpfen der Menschen verankert sein.
Was auch sein kann, dass sich der Markt verändert. Das heißt, dass Konkurrenten vielleicht mit auf den Markt gekommen sind, die ein ähnliches Asset verwenden und so für ja, ein weniger starkes Asset selber sorgen.
Ja.
Und deswegen muss man auch regelmäßig einfach testen, um immer wieder zu überprüfen, dass die wirklich noch an dieser Stelle sind, in diesem grünen Quadranten, use or lose.
Ja. Dann gibt es die, die total bekannt sind, die aber mit ganz vielen Marken verbunden werden. Und das ist das, was du gerade sagst, Anna. Wenn das so ist, dann sollte man die halt nicht alleine benutzen. Nike kann Just Do It alleine benutzen. Da wird wahrscheinlich irgendwie 80% werden dann nur an Nike denken. Wenn das aber nicht so ist, wenn irgendwie Rewe Rot verwendet, wird vielleicht auch an Kaufland oder andere gedacht, dann sollte dabei stehen Rewe, oder irgendein anderes oder ein anderer Hinweis, es geht hier gerade um Rewe, sonst funktioniert das nicht.
Ich habe da auch noch mal wieder ein Beispiel aus dem Bierbereich. Überlegt mal selber, auf welchen Biermarken ein Mönch abgebildet ist. Und schon fallen euch wahrscheinlich mehrere Biermarken ein. Und genau das ist das Problem. Das ist schon fast eine Kategorie an Bieren, die eben ursprünglich mal aus dem Kloster kommen, so ungefähr. Aber es ist ganz schwer, daraus ein starkes Markenasset zu machen.
Dann haben wir noch die zwei unteren Quadranten. Man kann investieren in Assets, die sehr einzigartig sind, die aber vielleicht noch nicht so bekannt sind, ne? Indem man die dann ganz viel, viel häufiger nutzt, ist da auf jeden Fall Potenzial, die dann auch in den Use or Lose Quadranten zu bringen. Und dann gibt es die, die man ignorieren soll oder man muss irgendwie testen, gucken, dass man es weiterentwickelt, die mit einer niedrigen Einzigartigkeit und einer niedrigen Bekanntheit.
Ja, da wären wir wieder auch beim Thema Pretest oder eben auch ja, Markenentwicklung. Wo soll die Marke hingehen? Was möchte man dort eigentlich vermitteln? Und das ist so, ja, der Entwicklungsbereich.
Und einmal noch, um zu zeigen, wie sieht das dann aus, ne? Das habt ihr euch jetzt schon gedacht. Man kann dann einfach die Assets, die man testet, hier einordnen, entsprechend der Ergebnisse, und hat so auch ein einfach zu verstehendes Ergebnis, mit dem man gut weiterarbeiten kann und das man dann halt auch mal abgleichen kann mit den Meinungen im Unternehmen, ne? Was war so vorher, was hat man vorher genutzt? Was glaubte man? Was sind die Use or Lose Assets? Und passt es zu dem, wie es draußen wahrgenommen wird?
Und das ist jetzt auch eine Ausgangsbasis, wenn man eben künftige Maßnahmen plant. Also wenn man einen Packungsrelaunch beispielsweise plant, muss man auf jeden Fall beim Logo und beim Slogan bleiben, wenn der damit auch draufsteht auf der Packung. Andere Sachen, gut, das waren jetzt welche, die nicht für eine Packung gelten, mit Soundlogo und Sprecherstimme ist das natürlich eher akustisch. Aber auch wenn man Werbung plant, man könnte also an dieser Stelle auch überlegen, nur den Slogan zu nennen, aber eben auf die Sprecherstimme zu verzichten und diese auszutauschen gegen eine, die, wo man vielleicht gerade glaubt, die ist einzigartiger und die macht man dann eben bekannt. Also mit diesem Scatterplot kann man schon schnell erkennen, was man unbedingt weiter nutzen sollte und was man auch austauschen kann.
Und es geht ja jetzt hier auch überhaupt gar nicht um gefallen. Ne? Also wenn wir das jetzt hier uns anschauen, dann geht es wirklich nur darum, wie bekannt ist das Ganze, wie einzigartig ist es. Was mir da nämlich gerade einfällt, wo wir so bei Sounds sind, es gibt ja auch fast eine eigene Sprache, wenn wir an Seitenbacher denken. Ne? Die haben ja eigentlich eine eigene Sprache entwickelt als Brand Asset. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier im Use-or-Lose-Quadranten landen würde. Ob das den Leuten dann gefällt, ist eine andere Frage. Ist aber bei Werbung sowieso dann nochmal eine andere Frage. Aber das gucken wir uns hier halt gar nicht an, sondern einfach nur, wie stark trägt es dazu bei, auf die Marke aufmerksam zu machen.
Wobei wir in unseren Marktforschungstests eigentlich noch weitergehen würden und auch gucken würden, ob das gefällt und ob das positive Emotionen auslöst. Die Frage ist ja wirklich, ob es ausreichend ist, dass man wiedererkannt wird oder will man eventuell auch noch eine positive Emotion damit vermitteln, was ja die Funktion auch von Brand Assets ist. Also sie sollen ja die Köpfe aufmachen und dann nicht nur eine Abneigung auslösen. Das sprach vielleicht gerade mein eigenes Herz, als du das Beispiel genannt hast.
Das löst ja wahrscheinlich auch nicht bei allen eine Abneigung aus. Jetzt, wenn wir bei Seitenbacher bleiben, aber ja, total wichtig. Also ein Brand Asset funktioniert ja auch nicht nur einfach, weil man jetzt sagt, wir nehmen die Farbe lila oder was auch immer, sondern das muss ja irgendwie emotional auch aufgeladen werden. Und klar, das ist auch die Aufgabe des Marketings, das zu tun und das auch authentisch irgendwie in die Gesamtgeschichte zu packen.
Was wir gerade gesehen hatten, das waren ja echte Ergebnisse, die du gezeigt hast, dass von diesen fünf Markenassets, die dargestellt waren, nur zwei wirklich distinctive waren. Und das ist eigentlich so ein Fazit, was wir öfter mal ziehen aus solchen Studien, dass eben gar nicht viele Assets da rauskommen, auf die man sich so fokussieren sollte. Und also, dass man aber diese wenigen, die da rauskommen, wirklich pflegen sollte. Also es ist nicht viel, aber es ist wichtig zu wissen, welche sind es denn?
Und pflegen heißt viel verwenden und auch konsistent über alle Kanäle. Also es gibt ja tausende Kanäle, auf denen diese Assets da dann verwendet werden. Und das ist dann nicht mehr Marktforschungsaufgabe, sondern Marketingaufgabe. Aber ja, total wichtig, dass das dann auch auf allen Kanälen funktioniert und dass das mitgedacht wird.
Du unterscheidest das gerade so nett. Also ja, es
Ja.
ist richtig, aber wir als Marktforscher sind, sollten vielleicht viel öfter nochmal mit da reingezogen werden, bei der Definition, was sind denn gute oder bei der Identifikation guter Brand Assets und bei der Entwicklung und Prüfung von Brand Assets. Da, glaube ich, muss die Marktforschung stärker rein, denn das hat diese Studie eben ergeben, dass das Bauchgefühl der Marketeers nicht der Realität unter den Konsumenten unbedingt entspricht und da sollten, kleines Plädoyer, sollten vielleicht mehr Studien durchgeführt werden, regelmäßig oder zumindest ab und zu, sodass man weiß, wie ist der Status quo, was kann ich entwickeln, was sollte ich entwickeln und was sollte ich unbedingt beibehalten.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist wirklich spannend, dass wir es noch nicht so häufig erleben, dass das gemacht wird. Die Marke wird sehr eng getrackt und beobachtet, aber so die Brand Assets, da passiert, glaube ich, noch viel. Nach Bauchgefühl, aber vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen. Also wenn ja, sind wir auch total daran interessiert, wie etabliert das schon ist, dass das regelmäßig auch gemessen und überprüft wird.
Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Und ansonsten
Sind wir gut in der Zeit heute?
wir schenken
Man
euch noch mal 5 Minuten.
einen kleinen Einblick gegeben und ja, wir sind gespannt auf eure Meinung. Meldet euch gerne dazu.
Bleibt neugierig.
Bleibt neugierig.
Oh.